Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 24 folgende. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Einer der bedeutendsten christlichen Liederdichter ist Friedrich Philipp Hiller. Er war Pfarrer in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Ostalb. Im Jahr 1751 verlor er seine Stimme und in den verbleibenden 18 Jahren bis zu seinem Heimgang widmete er sich der Dichtung von christlichen Liedern, von denen uns einige, wie zum Beispiel Jesus Christus herrscht als König, ganz sicher bekannt sind. Seine Lieder sind biblisch und christozentrisch, also im Evangelium von Christus gegründet. Hiller lebte in der Zeit rationalistischer Aufklärung und wandte sich entschieden gegen die Verneinung der göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift. Man rühmt unsere Zeiten, sie seien so erleuchtet, schreibt er. Dieser Ruhm ist falsch. Denn die sich nach der Vernunft am meisten Einleuchtung einbilden, lassen dem Geist am wenigsten Raum, dass er Jesus verkläre. Man will alle Tage weniger von Christus wissen. Finsternis. Dass die Heilige Schrift sich nicht dem Urteil der Vernunft unterzuordnen hat, bekräftigte er mit den Worten: Die Schrift hat ihresgleichen nicht, wie die Sonne. Sie wird auch noch so sein, wenn alle Bücher der Welt verbrannt sind, die ganze Heilige Schrift vom Anfang bis zum Ende, im Klaren und im Dunkeln, im Großen und im Kleinen, ist göttlich. Das wird man beim Bibelstudium erkennen. Und rechte Theologen erklären die Bibel aus der Bibel. Jede andere Methode, die bei der Bibelauslegung angewandt wird, ist nicht schriftgemäß. Mittelpunkt der gesamten Heiligen Schrift, also auch des Alten Testamentes, war für ihn Jesus Christus. So schreibt er: Da hängt Anfang, Mitte und Ende fest zusammen. Auf Jesus fällt der Mittelpunkt, auf ihn zielt alles Vorige und aus ihm fließt alles Künftige. Und genau darum geht es dem Apostel Paulus hier in seinem Brief an die Kolosser. Ihn, so schreibt er, verkündigen wir, Christus verkündigen wir. Und auch das Künftige, die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit ist in Christus und in seinen Heilstaten gegründet. Christus ist unsere Hoffnung. Niemand und nichts anderes ist die Hoffnung der Herrlichkeit als Jesus Christus allein. Denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich beziehe das Wort Hoffnung hier nicht auf das Hoffnungsgut. Christus ist auch unser Hoffnungsgut, unser Erbteil in der ewigen Herrlichkeit. Christus selbst ist diese Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist natürlich richtig und wichtig. Ich beziehe dieses Wort Hoffnung auf unsere Hoffnung auf dieses Hoffnungsgut ewiger Herrlichkeit. Das ist also die Basis unserer Hoffnung, die absolute Zuverlässigkeit des Wortes Gottes und der in ihr bezeugte Christus, in dem alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Wir haben also nicht eine vage menschliche Hoffnung im Blick auf die Zukunft, sondern wir dürfen uns der zukünftigen Herrlichkeit absolut gewiss sein. Und diese Gewissheit macht uns nicht nur froh, sondern die macht uns auch tüchtig im Blick auf die Bewältigung der Aufgaben, die Gott uns für diese Zeit verordnet hat und gegeben hat. Wie groß der Wert ist, den die Heilige Schrift selbst auf die Zuverlässigkeit der göttlichen Verheißungen legt, zeigt sich ganz besonders auch im 6. Kapitel des Hebräerbriefes. In Christus haben wir die Erfüllung der Segensverheißung, die dem Abraham in doppelter Weise gegeben worden war. Einmal durch das Verheißungswort selbst und darüber hinaus noch durch einen Eid, der dieses Verheißungswort begleitete. Und so haben wir in Christus, unserem Segensträger, unserem himmlischen hohen Priester, mit dem wir jetzt bereits in der Himmelswelt durch den Glauben eins gemacht sind, verbunden sind, die absolute Garantie der Erfüllung unserer Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Wir haben in ihm, in Christus, den Felsengrund für den Anker unserer Hoffnung. Ich lese aus Hebräer Kapitel 6, die Verse 17 bis 20. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. Also er hat nicht nur die Verheißung selbst gegeben, sondern hat diese Verheißung noch bekräftigt durch einen Eid, durch einen Schwur. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang, in die Himmelswelt. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist, in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und daran gilt es nun im Glauben und in der Geduld festzuhalten. Wie es zuvor hier heißt, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Festhalten bis zur Vollendung. Das wünscht sich der Schreiber des Hebräerbriefes auch für uns. Diese lebendige Hoffnung gilt nicht nur den Juden, die zum Glauben an Christus gekommen sind, beziehungsweise noch kommen werden. Es werden noch viele Juden zum lebendigen Glauben an Christus kommen. Das sagt uns die Schrift eindeutig, ganz Israel wird errettet werden. Sondern diese lebendige Hoffnung gilt auch den Menschen aus den sogenannten Nationen, den Heidenvölkern, den nichtjüdischen Völkern. Und Paulus nennt diese Tatsache ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das den Heiligen, also den Aposteln und neutestamentlichen Propheten geoffenbart ist. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Im Epheserbrief erklärt er, was mit diesen Heiligen gemeint ist, nämlich die Apostel und die Propheten, also die neutestamentlichen Propheten. Denen ist es geoffenbart. Denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Besonders ihm selbst, dem Apostel der Heiden, dem Apostel Paulus, war der Blick für dieses Geheimnis, von dem hier die Rede ist, geschenkt. Wir lesen dazu einmal einige Verse aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, von Vers 2 an. Es handelt sich hier um einen Einschub, nachdem Paulus zunächst einmal im ersten Vers geschrieben hat. Deshalb sage ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, dann greift er den Faden seines Gedankens wieder auf in Vers 14 und dann kommt es hier zu einem Einschub ab Vers 2. Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Darum könnt ihr, wenn ihr lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. In der Bibel lesen wir von verschiedenen Geheimnissen. Da geht es zum Beispiel um das Geheimnis der Gottseligkeit, das Geheimnis der Entrückung, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis, dass ganz Israel einmal errettet wird. Das ist auch ein Geheimnis, von dem Paulus spricht in Römer Kapitel 11. Wunderbar. Hier in diesem Abschnitt geht es um das Geheimnis, dass auch die Heiden Teilhaber der göttlichen Herrlichkeit sind. Ein Geheimnis im biblischen Sinne ist eine Wahrheit, die nur der Geist Gottes offenbaren kann. Ein solches Geheimnis ist dem Menschen seinen Möglichkeiten, die ihm gegeben sind, von seinem Verstand her, von seinen Sinnen her, verschlossen. So schreibt ja Paulus im 1. Korintherbrief, der natürliche Mensch, so wie er von Geburt an ist, vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das, was Gott ihm verkündigen lässt an Wahrheiten oder an Geheimnissen, kann sein rein natürlicher Verstand, seine Natur nicht erfassen. Es muss ihm geoffenbart werden durch den Heiligen Geist. Deshalb schreibt Paulus weiter, uns aber ist es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist, der Heilige Geist erforscht die Tiefen der Gottheit. Ja? Nur der Heilige Geist kann uns durch das Wort Gottes diese Geheimnisse Gottes, diese wunderbaren Wahrheiten Gottes offenbaren. Paulus schreibt, dass dieses Geheimnis, dass auch die Heiden Anwärter auf das himmlische Hoffnungsgut sind, diese lebendige Hoffnung haben, hin auf dieses himmlische Hoffnungsgut, erst jetzt durch den Heiligen Geist geoffenbart ist. Zuvor war es, wie wir gerade gehört haben, verborgen. Von Ewigkeit her verborgen. Nun mag jemand unter uns fragen, es gibt doch Stellen im Alten Testament, die davon reden, dass auch das Heil den Heiden gelten soll. Wir lesen dazu mal eine einzige Stelle aus dem Psalmen. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, die uns das bezeugen, dass Gott immer schon von Anfang an die Heiden im Blick hatte und dass das auch im Alten Testament so bezeugt wird. Psalm 67, die Verse 1 beziehungsweise 2 und 3. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Und jetzt kommt es, dass man auf Erden erkenne seinen Weg unter allen Heiden sein Heil. Dass man unter allen Heiden sein Heil erkenne. Sei uns gnädig und segne uns, erlasse uns sein Antlitz leuchten und dem jüdischen Volk, ja, dass man auf Erden erkenne seinen Weg und dass auch die Heiden daran erkennen, welch ein Heil uns gegeben ist und welch ein Heil wir haben in dem lebendigen Gott, an den wir Juden glauben. Das wird also schon im Alten Testament bezeugt. Der Weg der Heiden zum Heil führte jedoch nur über das Judentum. Das Neue, das jetzt erst in dem göttlichen Geheimnis geoffenbart ist und das von Ewigkeit her, wie Paulus schreibt, verborgen war, das Neue ist die Tatsache, dass der Nichtjude als Nichtjude an dem Heil in Christus und damit an der lebendigen Hoffnung ewiger Herrlichkeit teilnehmen durfte. Der Vorrang Israels unter den Völkern war hinsichtlich des ewigen Heils aufgehoben, sodass die Heiden direkten Zugang zum Heil und damit zu der lebendigen Hoffnung zukünftiger Herrlichkeit haben können. Sie gehörten nun zusammen mit den Juden gleichrangig zum Leib Christi. Sie, die fern gewesen waren, waren nun nahe geworden durch das Blut Jesu. Dazu aus dem Epheserbrief: Ihr, nämlich ihr Heiden, so schreibt Paulus, war zu jener Zeit ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Schrecklich, ja. Gott hat die Heidenvölker die ganzen Jahrhunderte lang, wie Paulus es auch bezeugt, in der Apostelgeschichte können wir es lesen, in einer seiner Reden, ihren eigenen Weg gehen lassen. Er hat ihnen viel Gutes getan, so sagt Paulus, aber es war ihnen das Heil in Gott, so wie es jetzt in Christus geoffenbart ward, auch für die Heidenvölker verschlossen. Der Zugang war nur möglich über das Judentum. Und das ist eben das Neue in diesem Geheimnis, das den Aposteln und den Propheten des Neuen Testamentes geoffenbart worden war. Wir alle kennen diese wunderbare Geschichte von der heidnischen Frau, die jemand als Fürstin von Anhalt bezeichnet hat. Schöne Bezeichnung, ne? Eine Frau, die anhielt mit ihrem Anliegen und sich nicht abweisen ließ vom Herrn Jesus Christus. Auch nicht von den Jüngern. Als Jesus sie mit ihrer Not scheinbar abweisen wollte, scheinbar müssen wir dick unterstreichen, ne? Mit den Worten, es ist nicht recht, dass man den Kindern, gemeint sind die Juden, das Volk Israel, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Damit sind die Heiden gemeint, die nichtjüdischen Völker. Da antwortete sie, ja, Herr. Sie beugt sich unter diesen Heilsratschluss Gottes. Ja, Herr. Aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sie war als Heidin davon überzeugt, dass die Juden den wahren Gott anbeteten. Und sie war glücklich, wenn sie nur ein Bröckchen von dem Segen empfing, den Gott Israel versprochen hatte. Nur ein Bröckchen. Und dieses Bröckchen machte sie im Glauben vor dem Herrn Jesus Christus geltend. Und überwand unseren Heiland. Und unser Heiland hat sich riesig darüber gefreut. Was sagt er zu ihr? Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und nun, nachdem der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha und in seiner leiblichen Auferstehung von den Toten das Erlösungswerk vollbracht hatte, kann Paulus ihnen, den Heiden, bezeugen, ihr bekommt nicht nur etwas, nicht nur ein Bröckchen vom Segen Gottes, und zwar über den Weg des Judentums, sondern ihr habt als Heiden genauso wie die Juden Anteil an der ganzen Fülle Gottes in Christus. Ihr habt Anteil an allem, von dem ihr zuvor ausgeschlossen wart. Ihr seid Christus, dem Segensträger, für sein Volk Israel nahe gekommen durch sein Blut, das er auch für euch am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, zur Vergebung eurer Sünden. Und Christus ist euch nahe gekommen. Er ist direkt zu euch gekommen, um in euch und unter euch zu wohnen in seinem Auferstehungsleben, in der ganzen Fülle seiner Gnade und Liebe durch den Heiligen Geist in seinem Wort. Ihr dürft mit ihm täglich leben, mit ihm täglich zusammen sein, mit ihm täglich Gemeinschaft haben und als heidnische Sünder aus seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade, eine Gnade nach der anderen. Keine Vorleistung, kein Umweg, nichts wird von euch erwartet, um diese Gemeinschaft mit Gott zu erlangen. Im Gegenteil, was schreibt Paulus, Römer Kapitel 10, Vers 8, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Was ist das für ein Wort? Das Wort vom Gesetz? Nein, nach Paulus. Es ist das Wort vom Glauben an die Gnade Gottes in Christus Jesus. Vom Glauben, das wir predigen, ob Juden oder Heiden, Gottes Heilsweg ist der Weg des Glaubens an Christus. Und dieser Christus gehört eben nicht nur den Juden, sondern dieser Christus gehört auch den Heiden. Er hat sich vollkommen eins gemacht mit euch. Alles, was sein ist, gehört auch euch. Und das gilt auch uns, die wir heute Morgen hier versammelt sind. Das gilt auch uns. Ihr Lieben, wir zählen ja zu den Heidenvölkern. Ja? Christus reicht vollkommen aus für uns, in jeder Hinsicht. Und zwar auch hinsichtlich der zukünftigen Herrlichkeit, dieser lebendigen Hoffnung. Die Hoffnung, die im Blick auf diese Herrlichkeit in uns ist, entspringt ja nicht irgendwelchen menschlichen Wunschvorstellungen, irgendwelchen Fantasiegebilden oder Trugbildern. Vielmehr ist es seine, Christi, stellvertretende Hoffnung, die bereits in seiner Erhöhung, in seiner Verherrlichung, in Erfüllung gegangen und damit Wirklichkeit ist und gilt. Dieser Satz ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Es geht hier um eine stellvertretende Hoffnung, die wir in Christus haben. Er ist unsere Hoffnung im Blick auf das Zukünftige, im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit. Stellvertretend hat er gehofft auf diese Verherrlichung. Und sie ist im Blick auf seine Person schon in Erfüllung gegangen. Er ist ja verherrlicht. Und nun sind wir eins mit ihm und insofern haben wir eine Hoffnung, die im Grunde genommen schon erfüllt ist. Ja? Durch den Glauben wohnt nun Christus in uns als die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, eine bereits in ihm, in Christus, in unserem Stellvertreter erfüllte Hoffnung. Darum vermittelt uns der Glaube eine solche Gewissheit, wie der Hebräerbrief es bezeugt. Der Glaube, so heißt es, Kapitel 11, Vers 1, ist eine Zuversicht oder andere Übersetzung, die ich persönlich vorziehen würde, Verwirklichung, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was ist damit gemeint? Bleiben wir mal bei dieser Übersetzung Verwirklichung. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir haben die objektive Wirklichkeit in Christus, völlig unabhängig von unserem Glauben. Diese Hoffnung zukünftiger Herrlichkeit ist in Christus gegeben, weil er schon verherrlicht ist. Seine objektive Wirklichkeit. Und diese objektive Wirklichkeit wird zur subjektiven Wirklichkeit durch den Glauben, ja, den Gott in uns wirkt, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Deshalb ist der Glaube eine Verwirklichung dessen, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist ein herrlicher Reichtum der Gnade Gottes in Christus, an dem nun auch die Heiden, also auch wir, Anteil haben, nämlich durch den Glauben. Das ist eine große Überraschung. Ja? Ein Geheimnis enthält immer auch das Moment der Überraschung. Das ist etwas Überraschendes. Ja? Niemand konnte damit rechnen, dass das möglich war, dass der Heide als Heide nun Teil hat an dieser wunderbaren zukünftigen Herrlichkeit und auch an dieser Hoffnung auf diese Herrlichkeit hin. Sogar die Engel haben ein großes Verlangen danach, dieses Geheimnis staunend zu betrachten. Die ganze Himmelswelt sehnt sich danach. Danach, das zu betrachten, das zu bewegen. Und es war in Sonderheit dem Apostel Paulus eine große Freude, den Heiden, den unausforschlichen und herrlichen Reichtum Christi zu verkündigen. So schreibt er ja hier auch im Kolosserbrief, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Epheser Kapitel 3, die Verse 8 und 9, mir, so sagt Paulus, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Ja. Paulus hatte seine Demut in Christus. Ne? Christus war seine Demut. In sich selbst war er ein stolzer, hochmütiger Pharisäer. Aber in Christus hatte er nun eine wunderbare, herrliche Demut. Von Natur aus haben wir das nicht. Und deshalb konnte er hier so schreiben. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war, in ihm, in Christus, der alles geschaffen hat. Im Unterschied zu den sogenannten Mysterienkulten, geheimen politisch-religiösen Lehren, wodurch bestimmten Menschen ein gewisses Geheimwissen vermittelt wurde, das nicht nach außen dringen durfte, wurde und wird dieses göttliche Geheimnis in Christus öffentlich und allen Menschen verkündigt. Wenn ihr nur bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Und 28, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Also allen Menschen, aus allen Völkern. Rote, gelbe, schwarze, weiße, wer auch immer, zu welchen Rassen man auch immer gehören, zu welcher Rasse man auch immer gehören mag. Ihnen allen ist das Evangelium und dieses göttliche Geheimnis verkündigt. Worden und wird verkündigt. Als Paulus und Barnabas in Antiochia in Pisidien das Evangelium verkündigten, hatten sie keine offene Tür unter den Juden. Da wandten sie sich den Heiden zu. Apostelgeschichte, Kapitel 13. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen: Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns den Heiden zu. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Reaktion der Nichtjuden: Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Ihr Lieben, können wir noch darüber staunen, dass auch wir als Nichtjuden an dieser Herrlichkeit in Christus teilhaben? Oder haben wir uns in selbstherrlichem und sattem Wesen die ganzen Jahrhunderte hindurch wie selbstverständlich an dieses Geheimnis gewöhnt, verbunden mit einer völligen Geringschätzung des jüdischen Volkes und den für dieses Volk schrecklichen Folgen? Das ging ja in der Kirchengeschichte so weit, dass man den Juden das Heil in Christus gänzlich absprach, weil sie Christus gekreuzigt hatten. Luther muss man zugute halten, wenn er sich auch in bestimmten schrecklichen Äußerungen verirrt hat, dass er nicht den einzelnen Juden hasste. Sondern was er hasste, war die Verstockung der Juden gegen das Evangelium. Dieses Evangelium sah er in Gefahr durch das Judentum, aber nicht nur durch das Judentum, sondern auch durch andere Bewegungen, natürlich durch den römischen Katholizismus und auch durch den Islam. Dass Luther die Nichtjuden für nicht besser hielt als das jüdische Volk, wird darin offenkundig, dass er einen Vers aus dem Wittenberger Gesangbuch in Schriften und Predigten im Laufe der Jahre fast wörtlich zitiert. Doppelpunkt. Zitat: Unsere große Sünde und schwere Missetat hat Jesus, den wahren Gottessohn, ans Kreuz geschlagen. So sagt er. Darum dürfen wir dich, armen Judas, und das jüdische Volk nicht anfeinden und beschimpfen, denn die Schuld ist unsere. Wir sind genauso schuldig am Tod unseres Herrn Jesus Christus, wie es die Juden auch sind. Unsere Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht. Das bezeugt Luther klar und deutlich. Er hasste nicht die Juden als Personen, sondern er wandte sich lediglich gegen diesen negativen Einfluss dem Evangelium gegenüber, ja? Dass er sich natürlich dann eben auch in irrigen Worten und ja, Sätzen verstiegen hat, das können wir nicht entschuldigen, wollen wir auch nicht entschuldigen. Aber hier müssen wir fein differenzieren, sodass wir sagen können, man sollte sich, was den Antisemitismus betrifft, nicht auf Luther berufen. Das sollte man nicht tun. Da tut man ihm Unrecht. Wir aber sollten darüber staunen und uns darüber freuen, dass Gott sein Volk Israel trotz dessen Untreue und Unglauben nicht verstoßen hat. Und Israel, das zurzeit im Großen und Ganzen noch verstockt ist, mehr und mehr messiasreif, also offen für das Evangelium macht. Und das sollten wir Heiden tun und uns vor Überheblichkeit hüten. Das Evangelium ist nicht zu uns gelangt, weil wir besser sind oder wären als das jüdische Volk, sondern wir sollten immer bedenken, aus welchem Sumpf der Sünde und des Götzendienstes wir gekommen sind. Und in Gottesfurcht und Demut durch den Glauben bei Gottes Güte in Christus bleiben. Paulus spricht darüber in Römer Kapitel 11. Aller Selbstruhm sollte für uns von der Kreuzesbotschaft her ein für allemal ausgeschlossen sein. Hier ist immer wieder das Staunen und eine große Freude angesagt über Gottes Barmherzigkeit, die auch uns Heiden widerfahren ist. Und das gilt auch uns ganz persönlich, jedem Einzelnen von uns. Was ist das doch für eine Gnade, dass uns dieser Heilsglaube von Gott geschenkt wurde. Wie der Liederdichter sagt, einem solchen Armen, welchem alles fehlt, nicht nur etwas. Und für den Rest starb der Herr Jesus am Kreuz. Ein bisschen was hast du auch noch zu bringen, ein paar Punkte, wie es in einem Traktat heißt. So und so viele Punkte hatte jemand erreicht, aber da fehlten noch einige Punkte bis 7000. Für die starb der Herr Jesus dann. Nein, wir haben nichts zu bringen, keinen einzigen Punkt, den wir geltend machen können vor Gott. Einem solchen Armen, welchem alles fehlt, der vor Gott nichts geltend machen kann, der ein sündiges Herz hat durch und durch, hast du dir zum seligen Eigentum erwählt. Einen solchen Sünder, wie ich es bin. Oh, liebe Geschwister, wenn der Heilige Geist uns in der Stille immer wieder die Augen öffnet für die Verderbtheit unserer Natur, nicht nur für einzelne Sünden in der Vergangenheit, sondern für die Verderbtheit unserer gegenwärtigen Natur, die wir in uns tragen, dann können wir nur noch Zuflucht nehmen zur Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Aber da ist sie auch und Gott will es auch, dass wir diese Gnade und Barmherzigkeit und Liebe Gottes in Christus Jesus im Glauben in Anspruch nehmen. Wir machen Gott traurig, wenn wir es nicht tun. Darum hat er ja seinen Sohn gesandt. Gott hatte eine solche Sehnsucht in seinem Herzen mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben, dass er sein Liebstes, sein Allerliebstes für uns gegeben hat, den Sohn, den einzig geliebten Sohn, an dem seine Seele wohlgefallen hat. Den hat er gegeben, für dich und für mich. Und nun wäre Gott sehr, sehr traurig darüber, wenn du nicht immer wieder zugreifen würdest und sagen würdest, ja, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade überfließend geworden, umso mächtiger, immer größer als mein Sündenverderben. Das ist doch Grund zur Freude, ihr Lieben. Als solche, die wir durch den Glauben, wir kommen zum Schluss, als solche, die wir durch den Glauben an Christus gerecht geworden sind, dürfen wir uns jetzt bereits der zukünftigen Herrlichkeit rühmen, der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit rühmen, die Gott geben wird. Römer Kapitel 5, Vers 1 und 2. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der zukünftigen Hoffnung, die Gott geben wird. Wir rühmen uns jetzt schon der zukünftigen Herrlichkeit. Das ist eine lebendige Hoffnung, eine gewisse Hoffnung. Denen, die ihre Hoffnung auf sich selbst und ihre Fähigkeiten setzen und sich selbst rühmen, als hätten sie den Erfolg schon in der Tasche, gilt das Wort, das der König Ahab dem feindlichen König Ben-Hadad von Aram ausrichten ließ. Interessantes Wort. Wer die Rüstung anlegt, soll sich nicht rühmen wie der, der sie abgelegt hat. Wir würden heute sagen, man soll den Morgen nicht vor dem Abend rühmen. Das ist wohl wahr, wenn man auf sich selbst blickt. Haben wir nichts zu rühmen, gar nichts zu rühmen. Im Gegenteil, jede Hoffnung wird sich als eine Täuschung irgendwann offenbaren und herausstellen. Aber wir, die wir Christus als unsere Hoffnung kennen, wir rühmen uns mit Recht der zukünftigen Herrlichkeit. Sie ist ja bereits in Christus, dem Herrn der Herrlichkeit, Wirklichkeit, der jetzt aufgrund seiner Rechtfertigungsgnade durch den Glauben an sein unverbrüchliches Wort in uns wohnt, als unsere lebendige Hoffnung hin auf dieses wunderbare, herrliche Hoffnungsgut. Und so lasst uns in Christus bleiben, in ihm bleiben, in seiner Demut bleiben, in dem Reichtum seiner Gnade bleiben, in seiner lebendigen Hoffnung zukünftiger Herrlichkeit bleiben. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, in Christus hast du uns alles geschenkt, auch diese lebendige Hoffnung hinsichtlich der zukünftigen Herrlichkeit. Er ist alles für uns. In deinem Sohn hast du uns alles gegeben. Da fehlt nichts, gar nichts. Haben wir volle Genüge, überfließendes Leben. Wir preisen dich dafür und danken dir, dass alles so gewiss ist, weil dein Wort es uns bezeugt. Amen.